Ja, auch von mir alle guten Wünsche zum neuen Jahr, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße und begrüße von, bei mir halt es noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das noch ein bisschen regulieren kannst, Stefan. Und ich habe, weil es beim letzten Mal einigermaßen geklappt zu haben schien, das Handout nochmal verteilt, sodass ihr den, also digital verteilt, sodass ihr, wenn ihr das bekommen habt, gerne auf dem kleinen Schirm mitlesen könnt. Und ansonsten habe ich noch einige Handouts verteilt. Der Predigttext ist das 60. Kapitel aus dem Propheten Jesaja. Wer ansonsten in irgendeiner Form seine Bibel aufschlagen möchte, der Text steht aber auf der ersten und zweiten Seite eben des Handouts. Und ich würde den zu Beginn lesen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erheben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Ephah. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden und die Widder Nebajots sollen dir dienen. Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen, denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren. Wer sind die, die da fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu ihren Schlägen? Die Inseln harren auf mich und die Tarsis-Schiffe vor allem, dass sie deine Söhne von ferne herbringen, samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn deines Gottes und für den Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen. Denn meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden. Denn welche Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Völker verwüstet werden. Die Herrlichkeit des Libanon soll zu dir kommen, Zypressen, Buchsbaum und Kiefern miteinander zu schmücken den Ort meines Heiligtums. Denn ich will die Städte meiner Füße herrlich machen. Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben. Und alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen Stadt des Herrn Zion des heiligen Israels. Denn dafür, dass du die Verlassene und Ungeliebte gewesen bist, zu der niemand hinging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und zur Freude für und für. Du sollst Milch von den Völkern saugen und der Könige Brust soll dich säugen, auf dass du erfahrest, dass ich der Herr dein Heiland bin und ich, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der Steine. Und ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Man soll nicht mehr von Frevel hören in deinem Lande, noch von Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren. Denn der Herr wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen, als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum Preise. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Ja, ihr Lieben, es ist der bereits zweite Sonntag im neuen Jahr und allerdings der erste Gottesdienst im neuen Jahr, und es ist mir erneut zugefallen, diese erste Predigt im neuen Jahr zu halten. Nicht eigentlich eine Neujahrspredigt, aber doch eine, das vor uns liegt. Anfang letzten Jahres, also ich erinnerte mich noch daran, als ich hier Anfang letzten Jahres stand, da spielte das böse C, Corona, noch eine große Rolle, ein ausgesprochen nerviges und für jedermann anstrengendes Thema, das uns in mehr oder minder starker Form dann auch noch über das vergangene Jahr begleitet hat. Zum Teil hat das Thema auch noch einmal existenzielle Fragen aufgeworfen, entweder eben hinsichtlich der Frage, wie geht man mit einer Pandemie, mit einer Krankheit, überhaupt mit Krankheiten um, oder hinsichtlich der Frage, was eine dann zwar für die Allgemeinheit gescheiterte, für bestimmte Berufe dann aber verordnete Impfpflicht zur Folge haben würde. Das böse C ist als Thema, würde ich sagen, jetzt eigentlich wirklich vorbei. Aber dabei blieb es ja nicht stehen. Und hätte man mich Anfang letzten Jahres gefragt, so mit welchen Katastrophen würde ich so für 2022 rechnen, und ich bin kein sonderlich großer Optimist, dann muss ich aber gestehen, ich wäre nicht unbedingt darauf gekommen, dass wenige Wochen später der größte Krieg auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg ausbrechen würde. Aber das ist ja nicht das Einzige. Auf eine Krise folgt die nächste. Und wir hören das ja beständig. Energiekrise, Stromkrise, Inflation, Lebensmittelversorgungskrise, Bildungskrise, Gesundheitskrise, Migrationskrise und so weiter und so fort. Und wir leben, denke ich, in der Tat in einer Zeit multipler Krisen. Ich denke, dass es nicht nur so der übliche Hype ist, sondern in diesem Sinne wir in der Tat in einer kritischen Zeit leben. Und es ist auch nicht unbedingt sehr viel Hoffnung da, wenn man sich herumschaut, wenn man herumblickt, dass es irgendwie besser werden könnte. Und wie gesagt, ich bin selbst kein Optimist, aber man hat so den Eindruck, dass wir nicht unbedingt der allerrosigsten Zukunft entgegengehen und dass diese Erzählungen, dass es immer schlechter wird, die man sozusagen so immer mal wieder hört, aber diesmal vielleicht doch eine gewisse Berechtigung haben. Aber man darf nicht vergessen, dass dies eigentlich im Grunde immer so war. Und dass es in den allermeisten Teilen der Erde sehr, sehr viel schlimmer aussieht und, wenn man ehrlich ist, auch nie wirklich besser ausgesehen hat als derzeit. Man muss aber nicht nur in die große, weite Welt schauen, die uns im digitalen Zeitalter so nahe gekommen ist wie noch nie, sondern wir schauen natürlich auch auf unser eigenes Leben, auf unser eigenes Jahr, das hinter uns und vor uns liegt. Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, dann muss ich sagen, dass dies für mich und meine Familie ein in der Tat außerordentlich turbulentes Jahr gewesen ist. Ich weiß wirklich nicht, ob wir als Familie jemals so ein Jahr tatsächlich erlebt haben, mit sehr viel Freude, unerwarteten Gnadengeschenken des Herrn, aber auch mit Niederlagen, mit tiefem Schmerz und Verlusten, die wir erlitten haben. Das war ein in der Tat wirklich aufwühlendes Jahr, und ich bin sicher, viele von euch werden Ähnliches erlebt haben. Viel Freude, großen Schmerz oder vielleicht auch beides. Und das auch in der Gemeinde. Ich muss gestehen, ich habe den Eindruck, dass ich nicht so allzu viel von dem mitbekomme, was in der Gemeinde eigentlich alles los ist, und auch nicht allzu viel eigentlich von vielen von euch weiß. Aber ein Satz hat mich getroffen, nämlich als Axel in einem Gespräch zu mir sagte, So viele Beerdigungen wie dieses Jahr, also 22, hatten wir noch nie in der Gemeinde. Sprich, wir müssen eigentlich nie weit schauen, um zu sehen, dass diese Welt eine zerrissene ist. Unser eigenes Leben und unsere eigene Lebensgeschichte zeugt letztlich davon. Was auch immer dieses Jahr bringen wird, es wird sich in zweierlei Hinsicht nicht von den anderen unterscheiden. Zum einen, es wird Höhen und Tiefen geben. Es wird Freude und Schmerz geben. Und zum zweiten, Gott ist und bleibt immer noch derselbe. Gott wird weiterhin derjenige sein, der die Welt regiert und zu seinem großen Ziel zuführen wird. Gott ist derjenige, der uns im vergangenen Jahr Hoffnung gegeben hat, und er ist derjenige, der uns auch in diesem, im kommenden Jahr Hoffnung geben wird. Hoffnung, die über die Katastrophen und den Lauf der Welt hinausweist. Hoffnung, die auch über unser eigenes Leben und unser eigenes Schicksal hinausweist. Hoffnung, die uns erhebt und mit der Gott uns zu sich ziehen will. Hoffnung, die uns auf ihn und nicht auf unser kleines Leben blicken lässt. Hoffnung, in der eben unser kleines Leben in einem neuen Licht und in einem neuen Glanz erstrahlt. Und darum geht es in diesem Kapitel, Kapitel 60 des Propheten Jesaja. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich über den Propheten Jesaja predige. Wenn ich richtig gezählt habe, ist das heute die fünfte Predigt. Und wir sind heute erneut in einem Abschnitt aus dem sogenannten Trostbuch des Jesaja, die Kapitel 40 fortfolgende. Und zur Erinnerung noch einmal, das Trostbuch Jesajas ist geschrieben worden noch vor dem Untergang Jerusalems im Jahre 587 und vor der Wegführung der Israeliten ins Exil, in die babylonische Gefangenschaft. Und dieses Trostbuch schaut bereits prophetisch voraus in diese Zeit des Exils, in die Zeit, nachdem Israel von den Babyloniern unterworfen und Jerusalem zerstört wurde, und spricht diesen zukünftigen Exilierten Trost zu. Und dieser Zuspruch geschieht auf eine Weise, dass man relativ rasch sieht, das weist alles über das Schicksal der Israeliten hinaus. Hier geht es nicht mehr nur um die Geschichte dieses unterdrückten und unterworfenen Volkes und die Rückführung der Israeliten später aus der Gefangenschaft, sondern hier geht es um weltumspannende, um geradezu kosmische Dimensionen. Hier geht es um nicht weniger als um das Schicksal der Welt und um die Rolle, welche die Gläubigen darin spielen. Israel ist das alttestamentliche Gottesvolk, aber die Gläubigen des alten Israel repräsentieren die Gläubigen des Gottesvolkes zu allen Zeiten. Und in diesem Sinne gilt der Zuspruch und die Verheißungen, die Gott durch den Propheten Jesaja an die Gläubigen des Alten Testamentes richtet, eben auch uns. Und dieses Kapitel 60 in Jesaja entwirft nun ein gewaltiges Bild von großer Dynamik und Bewegung. Im Kapitel zuvor, das Kapitel 59, hat Jesaja noch einmal Resümee gezogen und den Israeliten vor Augen gehalten, dass das Schicksal, das sie erlitten haben, beziehungsweise eben noch erleiden werden, die Zerstörung des Tempels und der Stadt, nicht irgendwelchen zufälligen Umständen geschuldet ist, sondern dass dies Gottes konsequentes Handeln gewesen ist, dass dies angekündigt war für den Fall, dass die Israeliten anderen Göttern nachfolgen und sich von Gott abwenden würden. Und genau das haben sie getan, angeführt von den Königen, die fremden Göttern Altäre gebaut haben. Und so kam es dann letztlich, wie es kommen musste, als die Israeliten eben trotz mehrfacher Warnungen Gottes bei ihrem Götzendienst blieben. Andererseits hatte Gott den Israeliten in Abraham eine Zusage gegeben, eine feste Zusage, dass er ihnen treu bleiben würde. Und dass er stets ihr Gott bleiben würde. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, in dem er sich zu all dem verpflichtet hat. Und weil Gott kein Lügner ist und nicht untreu ist, hält er eben an diesem Bund mit seinem Volk fest und lässt es nicht nur nicht im Stich, sondern führt es heraus zu neuem Glanz und zu neuer Herrlichkeit. Ein Reflex all dessen sehen wir in Vers 10 des Kapitels 60. In meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Gott ist gerecht in seinem Zorn und er zürnt über uns nicht ohne Grund. Und wir müssen eben diese beiden Seiten des Wesens Gottes sehen. Gott ist zornig über Sünde und Untreue, ist kein Schwamm drüber Gott, der einfach weitermacht, als wäre nichts geschehen. Und nur im Angesicht des Ausmaßes unserer Sünde können wir dann aber auch die Größe von Gottes Gnade erkennen, die eben so unendlich viel größer ist und mit der er alle Zeit bereitsteht, uns zu vergeben. Und daran dürfen wir nie zweifeln. Gottes Gnade ist immer größer als sein Zorn. Sein Mitleid und sein Erbarmen hat kein Ende. Und das ist letztlich der Grund, weswegen Gott eben zu Beginn des Kapitels mit diesen machtvollen Worten vom Licht zu uns spricht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es ist die Herrlichkeit des Herrn, die über uns leuchtet, inmitten der Finsternis dieser Welt, inmitten von Schuld und Tod, von Sünde und allen Katastrophen. Es ist nicht unsere Herrlichkeit, die da leuchtet, sondern es ist Gottes Herrlichkeit, in deren strahlenden Glanz wir auch stehen. Und dieser Glanz, dieses Licht leuchtet weit in die Welt hinaus. Vers 3, die Heiden, die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Israel war von Gott eingesetzt und gedacht gewesen als Leuchtturm, als helles Feuer, als das Volk, von dem Gottes Licht in die Welt strahlen sollte. Und dieses Licht sollte die anderen Völker anziehen, sodass sie zu diesem Licht kommen sollten. Und nicht nur die Heiden, nicht nur die Völker sollten von diesem Glanz des Gottesvolkes angezogen werden, sondern auch ihre Könige und Herrscher sollten zu diesem Leuchtfeuer, zu diesem Glanz, zu diesem Lichtschein, zur Majestät Gottes ziehen. Israel hat in diesem Dienst und in dieser Aufgabe letztlich versagt und daher eben auch die Zerstörung Jerusalems und das Exil. Aber Gott ist seiner Verheißung treu. Und er lässt Israel nicht im Stich, sondern er führt es in neuem Glanz aus dem Exil heraus und er wird neuerlich über seinem Volk leuchten, sodass alle Völker zu ihm ziehen werden. Wenn man nun in die weitere Geschichte Israels schaut, dann sieht man, dass das Volk zwar tatsächlich aus der babylonischen Gefangenschaft herausgeführt wurde, aber besonders glanzvoll ist die weitere Geschichte Israels nicht. Und das ist sie eigentlich auch bis heute nicht. In vielen frommen Kreisen werden daher diese und ähnliche andere Passagen so verstanden, dass noch einmal eine besondere Zeit kommen würde, eine Zeit, in der das Volk Israel eine besondere Rolle spielt. Diese Zeit sei hier gemeint. Das ist letztlich ein Missverständnis. Und wenn der Text so zu lesen wäre, dann würde er doch auch nicht zu uns sprechen. Dann hätte er uns nichts zu sagen. Alle diese Verheißungen, die Gott hier über Israel ausspricht, von einem neuen Glanz, von einer neuen Herrlichkeit, erfüllen sich letztlich und haben sich erfüllt wie alle anderen Verheißungen des Alten Testaments in Jesus, dem Sohn Gottes, dem Messias, dem Christus. Jesus ist das Licht Israels. Und einige von euch werden sich sicher noch erinnern an den Anfang des Johannesevangeliums, wo Johannes über Jesus schreibt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und später im Johannesevangelium sagt Jesus dann selbst über sich, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es ist exakt das Motiv aus Jesaja 60. Es ist das gleiche Motiv und es ist der gleiche Kontrast. Licht, das in der Finsternis scheint. Und dieses Licht ist Jesus, das verheißene Licht des Volkes Israel und auch unser Licht. Und so wie die Verheißung für Israel galt, so gilt sie auch für uns. Wir sind diejenigen, die in Jesu Licht stehen. Und zu diesem Lichte werden Könige und Völker kommen. Wir sind diese Lichtträger als die gläubigen Kinder Gottes. Und wir müssen das nicht erst noch werden, sondern Gott hat dieses Licht angezündet. Er lässt es leuchten. Er strahlt über uns, sodass alle Welt ihn sehen kann. Und dieses Bild entfaltet Jesaja dann in den folgenden Versen, denen er uns ausfordert, Ausschau zu halten wie von einem hohen Berge. Vers 4, hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. In großen Prozessionen kommen die Völker zu dem Glanze Israels, sie kommen über das Meer und zu Lande und sogar durch die Luft, Vers 8, sie fliegen wie die Wolken und wie die Tauben. Von Norden, Süden, Osten, Westen, aus allen Himmelsrichtungen, von allen Enden der Erde ziehen die Völker der Welt zum Glanz und zum Licht Israels. Und Israel wird sich darüber freuen und jauchzen. Und die kommen, hatten zuvor noch ein ganz anderes Verhältnis zu Israel. Es sind diejenigen, die Israel zuvor unterjocht haben und Feinde des Gottesvolkes waren. Vers 14. Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben. Und alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen Stadt des Herrn. Die Spötter, die Verächter werden nun mit einem neuen Herzen und mit einem neuen Geist kommen, demütig und in demütiger Haltung nach Jerusalem ziehen und Gott anbeten. Und es herrscht ein neuer Sinn, nicht mehr der Feindschaft, sondern Vers 14, ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Gebückt kommen die Völker zur Stadt des Herrn in demütiger Haltung. Und dies ist die einzige Haltung, in der man in die Stadt Gottes einziehen kann. Es geht darum, Gott und seine Wahrheit anzuerkennen. Sich selbst nicht über Gott zu stellen, sondern sich selbst unter Gott zu stellen. Nicht zu meinen, man wüsste alles besser, sondern anzuerkennen, dass wir diejenigen sind, die lernen müssen, die auf Gott hören müssen. Dass wir diejenigen sind, die unseren Eigensinn aufgeben müssen. Und nur dann sind wir rechte Bürger der Stadt Gottes. Die Hochmütigen, die meinen, Gott belehren zu müssen, und sich gegen Gottes klares Wort richten, die wird Gott zu Fall bringen. Es ist eine massive Warnung, die in Vers 12 ausgesprochen wird. Denn welche Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Völker verwüstet werden. Es ist die alte Frage, was ist mit denen, die eigentlich nichts Schlimmes gemacht haben, die niemanden umgebracht und niemanden bestohlen haben, die ein ordentliches Leben geführt haben, ohne Exzesse? Nun, abgesehen davon, dass ich nicht so recht glaube, dass irgendjemand, der ohne Gott lebt, ein wirklich anständiges Leben führt, was für einen größeren Frevel kann man begehen als denen, dass man denjenigen, der Himmel und Erde und alles, was darin ist, gemacht hat, der uns täglich erhält und unser Leben bewahrt, als den Herrn und Gott in all seiner Majestät und seinem Glanz, einfach zu ignorieren oder ihm ins Gesicht zu sagen, es gebe ihn nicht. Atheismus ist letztlich Frevel, ist Überheblichkeit gegenüber Gott, ist Gotteslästerung und Gott straft dies mit gutem Grund. Aber wer sich in demütiger Haltung Gott zuwendet, der erfährt, Vers 16, dass Gott der Herr sein Heiland ist und sein Erlöser. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Und die Demütigen erfahren, dass die Mauern der Stadt Gottes Heil heißen. In den letzten Versen des Kapitels 60 nimmt Jesaja noch einmal diese Worte vom Licht auf, mit denen er diesen Abschnitt eröffnet hat, Verse 20 und 21. Der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben und dein Volk sollen lauter Gerechte sein. Und spätestens an dieser Stelle und in diesem Vers ahnt man, dass Jesaja mit diesen Worten noch weiter in die Zukunft schaut, über die Zeit und das Leben Jesu hinaus, auch über unsere Zeit hinaus. Denn ja, Gott ist jetzt schon unser ewiges Licht. Aber die Tage unseres Leidens sind noch nicht zu Ende. Christen erfahren weiterhin Spott, Verlästerung, Verachtung, Verfolgung. Hierzulande noch nicht in flächendeckendem Ausmaß, aber weltweit gilt dies ohne Zweifel für die Christenheit. Hat so immer gegolten und wird bis zur Wiederkunft des Herrn gelten. Und auch das neutestamentliche Gottesvolk der Christen besteht nicht nur aus Gerechten, das heißt faktisch natürlich schon. Aber man sieht es nicht so genau immer. Und man sieht es nicht, wer genau das ist, denn immer wieder kehren Gläubige sich von Jesus ab, waren und sind also keine rechten Christen. Und die vollständige Erfüllung dieser Verheißung steht also letztlich noch aus. Und sie wird sich erst erfüllen, wenn wir alle von Angesicht zu Angesicht Gott gegenüberstehen und ihn in seiner Herrlichkeit schauen. Dort wird es nur noch Gerechte geben. Aber bis dahin werden wir den Lauf des Lebens leben und erleben und erleben mit all seinen Höhen und Tiefen. Und dennoch gilt das, was Jesaja hier in Kapitel 70 sagt, schon jetzt. Es gilt im Hier und Heute. Jesus ist das Licht, das über uns leuchtet und zu dem die Völker der Welt ziehen. Mag manch einer sagen, nun alles gut und schön, aber ich sehe jetzt davon auch nicht so viel. Erst recht jetzt nicht unbedingt im direkten Umfeld und Kontext. Vielleicht muss man auch da genauer hinschauen. Natürlich gelten diese Verheißungen nicht für die gesamte Welt, nicht komplett für diese Welt, sondern diese Verheißungen gelten eben den Gläubigen, dem Volk Gottes, seiner Gemeinde, seiner Kirche. Wir dürfen diese Verheißungen auf uns beziehen. Aber wir dürfen sie nicht sozusagen überindividualistisch oder ausschließlich individualistisch lesen. Einerseits richtet sich die Verheißung und der Zuspruch eben in individueller Hinsicht an uns als Einzelne. Jesus ist das Licht, das uns erleuchtet, und wer zu ihm kommt, wird nicht im Finstern wandeln. Jesus ist unser Erlöser, der unsere Sünden vergeben hat und uns von aller Schuld reinwäscht. Jesus ist derjenige, in dem wir Heil finden. Es gilt auch diese Aufforderung natürlich an uns als Einzelne, dass wir uns Jesus in Demut nähern, dass wir allen Hochmut ablegen, dass wir uns ihm unterstellen und ihm dienen. Andererseits ist es natürlich nicht so, dass zu uns als Einzelnen die Könige und Völker der Welt gezogen kommen oder dass wir mit jedem in Frieden leben würden. Das sind Verheißungen, welche der Gemeinde Gottes gilt, der Kirche, und sich in ihr erfüllt haben, beziehungsweise noch erfüllen sollen. Die Völker, die ehemaligen Gottesverächter und Spötter, werden als Gläubige Teil der Gemeinde. Und in der Gemeinde erfüllt sich das aus Spöttern und Feinden Gottes seine gläubigen Kinder werden, die sich ihm in Demut und Ehrfurcht nähern. In der Gemeinde herrscht Frieden und Versöhnung, beziehungsweise sie sollen dort herrschen. Dies, die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung der guten Botschaft des Heils, der Gnade und Barmherzigkeit, dies findet weiterhin und zu allen Zeiten statt, unabhängig davon, wie es in der Welt aussieht, ob dort Leid und Not und welche Krisen auch immer herrschen. Und ich hoffe und bete, dass wir darauf unseren Blick lenken, dass wir als Gemeinde, als Christen in der Welt diejenigen sind, über denen die Herrlichkeit des Herrn aufgegangen ist. Dass wir diejenigen sind, über denen das Licht des Herrn strahlt. Wir müssen dieses Licht, wie gesagt, nicht groß anzünden. Es ist da. Es leuchtet über uns. Und auch wenn die Zahl der Christen in Deutschland weiter schrumpft, Gott schrumpft nicht. Und der Text endet mit einer großen Verheißung, Vers 22. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden, aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Natürlich ist dies ein Rückgriff auf die spezifische Verheißung an Abraham. Abraham, den Gott herausgriff, den Gott erwählte und dem Gott versprach, ihn zu einem großen Volk zu machen. Gott hat dieses Versprechen erfüllt. Israel wurde ein großes Volk, aber Gott hat dieses Versprechen letztlich durch seinen Sohn Jesus erfüllt. Er ist als Mensch klein und gering gewesen, von den Mächtigen seiner Zeit ignoriert. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus schrieb über die Statthalterschaft des Pontius Pilatus, unter dem Jesus wirkte und dann gekreuzigt wurde, es sei zur Zeit der Statthalterschaft des Pilatus in Judäa nichts Besonderes geschehen. Und doch sind aus diesem einen Mann und der anfangs nur kleinen Zahl seiner Nachfolger im Laufe der Jahrhunderte, die mittlerweile vergangen sind, Tausende, Millionen, ja Milliarden geworden. Und die Zeit, in der Gottes Volk wächst und weiterhin Tausende hinzukommen, ist nicht vergangen. Unser Jahr als Familie hat damit begonnen, dass mein Schwager, der Mann von Maikes im vergangenen Jahr verstorbenen Schwester, zum Glauben gekommen ist. Nach menschlichem Ermessen war das nicht möglich, wenn man seine Geschichte kennt. Und wir selbst haben auch nicht allzu viel dazu beigetragen, außer dass wir regelmäßig für ihn gebetet haben, einige Gespräche mit ihm geführt haben. Er selbst hat es ebenfalls gemerkt, dass er nicht aus eigener Kraft glauben konnte. In einem Gespräch sprachen wir über dieses Wort bekehren und die von Christen gerne verwendete Formulierung, dass man sich bekehre. Und er schaute mich erstaunt an und sagte, das geht gar nicht. Ich kann mich nicht bekehren. Man kann sich nicht bekehren. Er habe das ja auch selbst versucht und gewollt und es sei nicht gegangen, sondern Gott habe ihn bekehrt. Und dies wird weiter geschehen. Gott wird weiter Menschen bekehren. Und daran hat sich nichts geändert. Er wird es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Amen.